Die Schreibenden von Anja Görz.
Heute zu Gast im Podcast ist Hans-Peter Röntgen. Wir entschuldigen erstmal die Nebengeräusche, die eventuell auftreten können, denn wir haben uns verabredet in einer Bar in Berlin-Schöneberg, in der auch der Krimi-Stammtisch Berlin stattfinden wird. Und vorher haben wir uns getroffen. Krimi-Stammtisch ist immer schön für alle anderen, wenn du dabei bist, Hans-Peter, weil du so viel weißt übers Schreiben und weil man immer ein bisschen was fragen kann, was man vielleicht wissen will. Und die, die jetzt zuhören und sagen, ich habe vielleicht noch nie was von Hans-Peter Röntgen gelesen, da kann ich sagen, das kann kaum passieren. Denn wer sich fürs Schreiben interessiert und dafür, wie man schreibt, wird irgendwann unweigerlich auf dich stoßen, ist meine Feststellung, auch durch Recherche nochmal geprüft. Du coachst Autoren, du prüfst Texte, du beschäftigst dich mit allem, was mit Schreiben zu tun hat. Und da kommt unser Kaffee. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Und ich habe jetzt erstmal, lieber Hans-Peter, noch mal ein bisschen was aus deinem Lebenslauf zusammengetragen. 1949 geboren, stammst aus Aachen, hast in München studiert, lange in Freiburg gelebt und inzwischen wohnst du in Potsdam. Studiert hast du Informatik, dann hast du ganz lange Jahre programmiert, bist Diplom-Informatiker, hast in der Computerbranche gearbeitet, auch in diesem Bereich Fachbücher veröffentlicht und 2012 hast du einen Krimi veröffentlicht, nämlich der Plotter. Also das heißt, Krimi-Schriftsteller war auch schon was, was dir gefallen hat.
Ja, auf jeden Fall. Was mich natürlich auch immer fasziniert hat, ist einfach die Möglichkeiten, die man durch das Schreiben hat. Und eben das, was ich also auch gerade so in der Technik gemerkt habe, dass viele Leute gar nicht dieses Potenzial nutzen. Also es ist ja bekannt, Techniker tun sich oft sehr, sehr schwer damit, verständliche Texte zu formulieren. Aber das gilt auch für Autoren, die jetzt gerade anfangen. Das ist eigentlich bei den meisten so.
Wir gehen nochmal zurück zu dieser Geschichte des Anfangs des Schreibens, weil du hast ja ganz am Anfang auch mal ein Wochenend-Schreibseminar, nenne ich es jetzt mal, gemacht, wo es darum ging, innerhalb von 24 Stunden ein Buch zu schreiben. Sie hatten 24 Stunden. Ich glaube, Leitung hatte damals Andreas Eschbach.
Richtig, ja.
Der inzwischen ja auch sehr bekannter Bestseller-Autor ist. Was genau hat dich getrieben, sowas mitzumachen?
Eigentlich gar nicht die 24 Stunden. Der hatte also jedes Jahr in der Bundesakademie Wolfenbüttel hat er jedes Jahr Seminare gemacht. Das war so ein Zyklus, ich glaube 5 oder 6 hat es da gegeben und das war der letzte, der war also praktisch so als Abschluss gedacht und das war das erste Mal, dass jemand versucht hat, eben mit 15 Leuten innerhalb von 24 Stunden einen Roman zu schreiben.
Und hat funktioniert?
Es hat funktioniert, es hat erstaunlich gut funktioniert, also der Druck hat auch dazu geführt, dass man hat also nicht irgendwie stundenlang überlegen müssen, es wurde vorher immer geplant, was jetzt als nächstes kommt. Das war einfach eine spannende Sache.
Man könnte ja meinen, dass das vielleicht der Auslöser für dich war, dich mit dem Schreiben mehr zu beschäftigen, aber tatsächlich ist es so gewesen, wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dass du in den 90ern Radtouren in den USA gemacht hast und da festgestellt hast, dass die Literaturszene da ganz anders ist, als die du aus Deutschland
kanntest. Ja, richtig. Also es war schon auch vorher so, ich habe also während dem Studium habe ich auch eine Studentenzeitung redigiert. Aber in den 90er, das war also schon ein Erlebnis, einfach festzustellen, dass die mit Texten ganz anders umgehen.
Was war denn da so anders?
Damals war also noch so diese Genietheorie, die in Deutschland, die also natürlich von den Nazis, obwohl die Leute, die die vertreten haben, alle keine Nazis waren. Und entweder man konnte schreiben oder man konnte nicht schreiben. Und das ist etwas, was also in den USA eigentlich gar nicht gegeben hat, sondern die haben über alles Mögliche, wie man an Texten arbeitet. Der Writers Digest hat jeden Monat so eine Textklinik gemacht, wo er Beispieltexte lektoriert hat. Und das hat mich sehr fasziniert.
Also dieses am Schreiben arbeiten, an Texten das, arbeiten und genau verbessern, das, auch wenn man schon ein Buch veröffentlicht hat zum Beispiel. Als du in den USA warst, hast du dann gedacht, das, was die eben so machen mit dem Fortbilden, mit dem Texte begucken, mit dem Schreiben verbessern, das müsste man in Deutschland auch anbieten.
Genau.
Aber die Idee zu haben und es dann zu tun, sind ja auch wieder zwei Wege.
Ja, das ist einfach, gut, das geht den meisten so, die irgendwas Neues planen. Zunächst muss man einfach ausprobieren. Meine ursprüngliche Idee war, dass ich jetzt, weil ich ja eigentlich gar kein Lektor war, jetzt Lektoren finde und die, also unterschiedliche Lektoren, dann sowas wie eine Textklinik schreiben. Das Problem war damals, dass diese ganzen Sachen mit am Text arbeiten noch als sehr unanständig galten. Die wenigen, die sich darauf eingelassen hatten, denen musste ich dann monatelang nachjagen. Und dadurch bin ich dann dazu gekommen, dass ich mir gesagt habe, also entweder mache ich selber oder es macht keiner.
Und dann hast du angefangen, Artikel online zu veröffentlichen. Also erstmal im Internet Schreibratgeberartikel sozusagen.
Ja, genau.
Und kannst du dich an die ersten Themen noch erinnern?
Es ging einmal darum, einfach an konkreten Texten zu arbeiten, weil ich also immer ein Fan von Beispielen bin. Dann ging es halt darum, um so ein paar allgemeine Artikel, das waren dann Sachen, die ich aus den USA übernommen hatte, wo ja schon sehr viel länger eben diese ganze Diskussion ist, was ist mit Rückblende, was ist mit Dialog, was für Folgen hat es, wenn man lange Sätze macht oder kurze Sätze und wie schaut es mit Absätzen aus. Und das war alles damals hier noch unbekannt.
Nun wirst du aus den USA auch Schreibratgeber gekannt haben. Also es gibt ja inzwischen die alle kennen. Elizabeth George hat geschrieben, Stephen King hat einen Schreibratgeber geschrieben. In Deutschland war das auch zu der Zeit wahrscheinlich ja noch relativ unpopulär, dann diese Dinge zu einem Buch zusammenzufassen. Und du hast ja auch gezögert.
Ja, ja. Also in den 90ern gab es einen einzigen Schreibratgeber. Das Interessante daran ist, dass das ganz früher in Deutschland anders gewesen ist. Der erste moderne Schreibratgeber, der ist in Deutschland erschienen, 1875, glaube ich. Der war von einem Theaterautor. Damals war das in Deutschland auch die Diskussion darüber gängig.
Und du wolltest das aber auch anders machen. Du wolltest nicht einfach was aufschreiben, sondern du wolltest das Buch aufbauen wie ein Seminar.
Ja, also das war mir ganz wichtig. Das Problem ist natürlich, also zum einen gelten alle schönen Schreibregeln natürlich nicht immer und überall. Das Wichtige ist einfach zu lernen, was hat welche Folgen, welche Wirkung. Was passiert, wenn ich jetzt eine Rückblende nach einer halben Seite mache? Was passiert, wenn ich stattdessen nur einen Halbsatz mit einem Verweis mache? Und deswegen habe ich immer an Texten gearbeitet, um das einfach zu zeigen, wie das funktioniert.
Auf deiner Internetseite steht Folgendes. Mein Name ist Hans-Peter Röntgen. Ich coache Autoren und durchleuchte Texte. Wie sieht denn so ein Durchleuchtertag in deinem Leben aus? Also gibt es sowas wie einen ganz gewöhnlichen Arbeitstagablauf bei dir eigentlich oder ist das jeden Tag unterschiedlich?
Ja, ist eigentlich immer das Gleiche. Ich habe also meinen Laptop überall dabei. Auf dem habe ich die Texte, die mir eingeschickt worden sind. Und die bearbeite ich dann, wobei ich also mir angewöhnt habe, von Café zu gehen. Zu Hause kann ich nicht richtig arbeiten und es ist einfach so, ich habe auch gemerkt, so 1,5 Stunden kann man lektorieren und dann braucht man einfach mal wieder ein bisschen Bewegung.
Und das Café brauchst du als Geräuschkulisse oder als Umgebung einfach?
Ja, einfach so als Umgebung. Mhm.
Und wenn du sagst, dass dir die Nachwuchsautoren besonders am Herzen liegen, warum ist das so?
Ja, vor allem, weil dort eben, also heute nicht mehr ganz so drastisch, aber damals auf jeden Fall wirklich ein großes Loch war, weil es gar nichts gab oder wenig gab. Ich denke, das ist einfach auch ein Grund gewesen, warum die deutsche Literatur zwar im literarischen Bereich Substanz hatte, aber im Unterhaltungsbereich gab es dann kaum welche, die hatten sich dann irgendwie das selber mühsam angeeignet. Es gibt einfach ganz normale Erfahrungsregeln und die sollte man halt kennen.
Und nun sagt man ja Autoren nach, dass sie sich überhaupt nicht beraten lassen. Also so eine gewisse Beratungsresistenz, erlebst du die auch?
Also ich erlebe die eigentlich gar nicht. Da habe ich einfach Glück durch meine Artikel und durch meine Bücher. Wer mir Texte schickt, der will also was wissen. Aber die Beratungsresistenz gibt es schon. Also von anderen Lektoren erfahre ich das, dass das oft schwierig ist, dass also viele Autoren also jeder Änderungsvorschlag quasi schon als Häresie betrachten.
Trotzdem ist es ja so, dass du erstmal so eine grobe Prüfung, sage ich jetzt mal, machst. Also man kann ein Schnupperlektorat beantragen, das kostet dann 49 Euro. Dafür möchtest du 4 Seiten, also gut 7000 Zeichen lesen. Und kannst du denn nach diesen 7000 Zeichen schon beurteilen, ob das was ist, mit dem du dich länger befassen möchtest?
Also was ich auf jeden Fall an den meisten Texten feststellen kann, ist, wo hängt es? Das heißt, wo sollte der Autor was tun? Es gibt natürlich Texte, die sind selten, die sind bereits perfekt. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, okay, auf der dritten Seite fehlt ein Komma, aber...
Bitte überweisen Sie meinen Betrag.
Ja, ganz so ist es natürlich nicht, aber es ist schon so, dass man dann einfach sagen kann, schreib weiter, das ist gut. Man kann natürlich nicht sagen, ob das ganze Konzept dann auch gut ist. Also,
und wann entscheidest du dann, ob jemand, der dann länger mit dir zusammenarbeiten möchte, auch tatsächlich ein Kandidat ist mit oder eine Kandidatin, mit der du arbeiten möchtest?
Das ist meistens gar nicht das Problem. Also ich mach die ersten 4 Seiten, schicke die wieder zurück, dann kommen vielleicht Fragen und dann kommt irgendwann, möchte er weiter oder sie weitermachen und dann hoffe ich natürlich, dass also mittlerweile meine Ratschläge etwas gefruchtet haben. Das tun sie auch, aber man muss natürlich einfach damit rechnen, das dauert eine gewisse Zeit.
Ich habe mal ein paar deiner Kundinnen und Kunden, die haben ja gesagt, wie sie mit dir gearbeitet haben. Also Lilo Wessel zum Beispiel sagt, Röntgen, der Nachname Hans Peters ist Programm. Mit kritischem Blick durchleuchtet er die Schwachstellen des Textes. Das ist zwar nichts für zart beseitete Autorenseelen, aber für den Text umso besser. Und Leif Teves hat gesagt, Hans Peters Urteile, hart aber gerecht. Es tut weh zu sehen, was er streicht. Seine Anmerkungen nehmen wenig Rücksicht auf die sensible Dichterseele, aber wer sein Lektorat durchsteht, wird am Ende einen sensationellen Text bekommen. Schmeißen denn Leute auch schon mal hin, wenn sie sagen, nee, also das gefällt mir überhaupt nicht, was sie mir da zu meinem Text sagen?
Das ist mir einmal passiert, aber das war dann eher so in Richtung beratungsresistent. Erstaunlicherweise tun sie das nicht. Ich denke, es hängt auch viel davon ab. Man muss den Schreibern natürlich auch Mut machen. Also man darf nicht einfach nur sagen, deine Dialoge taugen nichts, sondern man muss sagen, also die Dialoge holpern noch, aber auch zeigen, was kannst du machen, damit die besser sind. Und das gibt dann meistens schon so einen Ansporn, wo die Leute sagen, okay, also jetzt will ich es wissen. Und das ist natürlich das Wichtige, weil ich will ja nicht Leute vom Schreiben abhalten, ganz im Gegenteil.
Ja. Du hast, ich sag mal, die Titel deiner Ratgeber, Schreiben ist nichts für Feiglinge, Buchmarkt für Anfänger, 4 Seiten für ein Halleluja, das bezieht sich nochmal auf die ersten Seiten, 3 Seiten für ein Exposé, Spannung, der Unterleib der Literatur, Schreiben ist nichts für Feiglinge, Klappentext, Pitch, also es gibt, wie du auch schon gesagt hast, wahnsinnig viele Bereiche. Wann weißt du denn, es ist genug Stoff für ein ganzes Buch?
Es ist so, man kann natürlich jeden Stoff entwickeln. Oder man kann eben auch, dass man also gar keine Grenze mehr findet. Beides gibt es. Also ich bearbeite das meistens am Exposé. Da sieht man dann oft schon, entweder ist da ein Plotloch oder ist es einfach, der zentrale Konflikt ist nicht klar. Der Stoff nutzt sein Potenzial nicht. Oder es gibt eben auch die umgekehrte Seite, dass also endlos erzählt wird, was alles passiert, aber man sich fragt, ja, worum geht's eigentlich?
Vielleicht werden wir einfach mal ein bisschen konkreter. Machen wir mal einen kleinen Lehrgang hier jetzt in diesem Podcast. Was zeichnet einen guten Anfang aus? Also ich schicke dir 4 Seiten meines ersten Romans. Sagen wir, er spielt in einer italienischen Gaststätte mitten in Berlin. Ich habe einen Koch, ich habe eine Kellnerin. Was muss drin sein, damit du sagst, das sieht mir so aus, als könnte daraus was werden?
Es muss erkennen lassen, worum es eigentlich geht. So eine allgemeine Regel kann man natürlich nicht sagen. Krimi muss natürlich Spannung haben. Jetzt ein poetisches Werk sieht natürlich ganz anders aus. Da sind dann also die Beschreibungen wichtig. Das geht auch sehr viel ruhiger an. Was es auf jeden Fall braucht, die Figuren. Also es muss klar sein, warum handeln die Figuren. Oder zumindest andeutungsweise. Das ist natürlich klar, auf den ersten 4 Seiten kann man nicht die komplette Figur vorstellen. Aber dass man sich zumindest für die Figur interessiert. Und auch dafür, was passiert.
Gibt es Fehler, die du immer wieder findest, die immer wieder vorkommen, auch vielleicht gerade bei Anfängern?
Ja, also es gibt natürlich typische Anfängerfehler, wie es überall in sämtlichen Künsten und im Handwerk Anfängerfehler gibt. Früher war also der typische Anfängerfehler das Infodumping, dass der Autor geglaubt hat, er muss jetzt alles erzählen, was er weiß. Das bringt aber nichts. Das Wichtige bei einem Anfang ist ja gerade, man muss Fragen öffnen. für die sich der Leser interessiert. Und wenn man jetzt endlos erzählt, dass Alfons der 23. dieses Tor gebaut hat und der 24. hat dann oben noch eine Zinne drauf gebaut und so weiter und so fort, dann verjagt man natürlich die Leser. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Also im Moment habe ich das Gefühl, sind es zwei andere Sachen. Das eine ist, dass man viel zu schnell in eine Rückblende geht und die Rückblende dazu nutzt, dem Leser alles Mögliche erklären zu wollen. Das funktioniert halt auch nicht. Also man muss immer dran denken, gerade am Anfang, man muss erst mal Fragen öffnen, aber nicht alles erklären. Am besten ist es immer erst mal reinspringen. Es gibt ja diese gute alte Regel, möglichst spät in die Szene, möglichst früh wieder raus. Das gilt beim Schreiben wie im Film. Das ist das eine, was häufig passiert. Das andere ist, dass neue Autoren über ihre Geschichte schreiben, dass sie also nicht die Geschichte wirken lassen. Man muss sich einfach vorstellen, es kommt nicht darauf an, dass der Autor den Film erzählt. Es kommt darauf an, dass der Autor etwas erzählt, das im Leser einen Film startet. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und das ist dann auch so, wenn dann irgendwas über Personen behauptet wird, also der war ein grüblerischer Typ, der böse war und so weiter, das ist nichts Spannendes. Ja.
Du hast ein ganzes Buch über das Exposé geschrieben. Das ist ein Thema, das für viele Kolleginnen und Kollegen ein Riesenthema ist. Viele sagen auch, ich schreibe ein Exposé, das schicke ich zum Verlag und während des Schreibens entwickelt sich meine Geschichte ganz anders, dann stimmt das Exposé nicht mehr. Manchmal entwickeln sich die Figuren in eine Richtung, die ich beim Exposé-Schreiben gar nicht bedacht habe. Also wie soll man dann ein Exposé verfassen?
Das muss man einfach sehen, es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt Leute, die sogenannten Bauchschreiber, die wollen einfach losschreiben. Es gibt die Planer, die Kopfschreiber, die vorher also jede Szene planen. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Zwischenformen. Was man auf jeden Fall machen sollte, das ist, dass man also während des Schreibens quasi immer wieder das Exposé auf den neuesten Stand bringt. Aber dass sich also während des Schreibens ein Roman ändert, dass sich Personen ändern, dass man plötzlich feststellt, oh, da passiert was, woran ich gar nicht gedacht habe. Die Person hat jetzt was gemacht, was völlig überraschend ist für mich. Das passiert einfach.
Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Formen von Exposés. Also ich kenne Kolleginnen, die schreiben einen Ausschnitt aus der Geschichte als Exposé. Es gibt andere, die werfen erstmal einen besonderen Blick auf Charaktere oder auf die Grundidee. Gibt es da eine Regel, an welche Formalien man sich halten soll für das, was man rausgibt an Lektoren und Agenten?
Die Formalia sind gar nicht das Wichtige. Es muss natürlich den Lektor so interessieren, wie später das Buch den Leser interessieren soll. Von daher ist natürlich Personen ganz wichtig. Auch dort sollte man wirklich Show, Don't Tell, also an der Geschichte bleiben. Und am besten ist immer, wenn man der Hauptperson folgt. Also das erlebe ich oft, dass sich also Exposés zerfransen, weil man versucht jetzt ein 400-Seiten-Buch auf 3 Seiten einzudampfen. Und in den 400 Seiten sind natürlich ein Haufen Personen. Auf 3 Seiten passen nicht mehr als maximal 5 Personen.
Also dann trennt man sich von einigen fürs Exposé.
Da muss man sich von einigen trennen, da muss man sich von Szenen trennen. Da muss man wissen, was ist eigentlich das Zentrale von meinem Manuskript. Und auf das muss man sich konzentrieren.
Wenn man schon dabei ist, wenn wir schon dabei sind, über gute Bücher, gute Exposés zu sprechen, auch du hast ja deine 3 Top 3 mitgebracht, deine aktuellen Top 3. Also was sind sozusagen aktuell deine 3 Buchtipps für uns?
Also das eine ist von Patricia Moritz, der Seelenleser. Das geht um 3 Kindermorde, die in der DDR passiert waren, wo also auch jemand dann auf die Idee gekommen ist, aus den USA diese Profiler-Methoden zu übernehmen, damit aber bei der SED nicht gerade auf begeisterte Zustimmung gestoßen ist und bei der Polizei auch nicht. Gerade weil dieses Buch die DDR dadurch sehr, sehr gut beschreibt, finde ich das also unheimlich spannend. Das andere ist Maja Präkels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, die beschreibt, wie also nach der Wende in einem kleinen Ort sich das alles ändert, wie plötzlich Freunde in die rechtsradikale Szene kommen oder zu Drogen kommen oder beides in vielen Fällen auch. Und dann ist also mein Allzeit-Hit, der ist immer noch Sinur der Ägypter. Das ist es deswegen, das ist also einerseits ein wunderschöner Leseschinken, aber gleichzeitig eine Parabel, das ist also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, eine Parabel über Ideen, über Moral, wo praktisch in Ägypten das passiert, was in Europa Anfang des 20. Jahrhunderts auch passiert ist, dass es alle möglichen Gesellschaftsideen gab, die haben gut ausgesehen, aber es ist also wirklich dann in zwei Weltkriegen geendet.
Also viele Autoren sagen, es erscheinen so unfassbar viele Bücher. Wenn man zum Beispiel über eine Buchmesse geht und sieht, was da alles an Neuerscheinung ist, dann hat man immer diesen Gedanken, naja, auf mein Buch werden sie jetzt gerade warten. Du liest ja ganz viel Neues, Dinge, die noch nicht erschienen sind. Wirst du oft überrascht von dem, was du da liest? Oder ist das viel von dem, wo du sagst, kenne ich schon, war schon mal da?
Also es ist natürlich vieles, wo ich sage, kenne ich schon. Aber es gibt auch ein paar, wo ich wirklich überrascht werde.
Hat sich deine Arbeit verändert in den vergangenen Jahren?
Also es ist schon so, dass ich sagen würde, so die Kenntnis über das, was das Handwerk von Schreiben ausmacht, die nimmt zu.
Du schreibst ja nicht nur und berätst und gibst Seminare und coachst, sondern du beobachtest auch alles rund um die Literatur. Also wer dir folgt, zum Beispiel bei Facebook, verpasst eigentlich keine Nachricht aus dem Literaturbetrieb. Wann ist denn dieses große Interesse um die ganze Literaturbranche bei dir gewachsen? Hat das damit zu tun, dass du dich selber so sehr damit beschäftigt hast oder war das schon früher so?
Das war nicht immer so. Also Bücher haben mich immer schon beschäftigt. Aber so über den Buchmarkt, das war eigentlich so ab den 90er Jahren, wo ich dann einfach angefangen habe, eben mich damit zu beschäftigen, wie kann man Texte überarbeiten, was für Wirkungen haben welche Formulierungen und so weiter.
Wenn du jemand bist, der ja andere Texte durchsiebt nach Fehlern oder nach Möglichkeiten, sie zu verbessern, wie ist das denn, wenn eigene Bücher erscheinen? Hast du da manchmal Sorge, dass sich das einer unter die Lupe nimmt und sagt, also Hans-Peter, das hast du mir aber ganz anders gesagt, jetzt machst du es selber so?
Ja, das passiert automatisch. Also auch Lektoren brauchen Lektoren, weil du merkst deine eigenen Sachen nicht. Du weißt ja, was da stehen sollte, aber du siehst nicht, dass es da eigentlich gar nicht steht.
Also das heißt, so eine Art Betriebsblindheit entwickelt.
Das ist eine Art Betriebsblindheit. Okay, wenn man jetzt schon viel geschrieben hat, ist die nicht mehr so ausgeprägt wie am Anfang. Aber ganz verschwinden tut die nie.
Es gibt so eine große Regel, die heißt, Schreiben lernt man durch Schreiben und durch das Lesen guter Bücher. Würdest du das unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt wie überall. Also Schwimmen, man muss ja halt irgendwann auch im Schwimmen anfangen. Also Trockenschwimmkurse helfen keinem.
Aber Trockenübungen fürs Schreiben lernen würdest du schon empfehlen?
Ja, aber das Schreiben ist schon das Wichtigste.
Und wenn jetzt jemand sagt, der hört uns zu und sagt, ich habe hier auch eine Idee für meinen ersten Roman, für meinen ersten Krimi, für mein erstes Jugendbuch. Wie fängt der an? Also für viele ist ja die Idee da, aber das sozusagen umzusetzen in eine Geschichte ist schwierig. Gibt es so Anfängerregeln?
Das ist ein bisschen schwierig. Also es ist ganz interessant ich glaube, die vorvorige Federwelt war es. Da ist ein Artikel erschienen, da haben sie die verschiedensten Autoren gefragt, wie die eigentlich ihre Romane anfangen. Und da kamen ganz unterschiedliche Antworten. Ich erinnere mich an ein Buch, da hat der Autor gesagt, er hat plötzlich ein Kind gesehen, das einen Koffer packt. Und daraus hat sich die ganze Geschichte entwickelt. Das ist meistens irgendetwas, was einen fasziniert, das einen dann auch nicht mehr loslässt.
Würdest du sagen, jeder kann das Schreiben lernen?
Es kommt drauf an, was. Ich meine, jeder kann Integralrechnung lernen, aber nicht jeder kann Einstein werden. Also die Grundlagen kann man sicher lernen, so wie Kinder ja auch schreiben und lesen lernen und rechnen. Jetzt natürlich, also der große, herausragende Autor zu werden, der also in 200 Jahren auch noch berühmt ist, Das ist natürlich eine ganz andere Sache.
Aber aus deiner Beobachtung, ist es allein die Schreibe oder ist es auch abhängig von ganz vielen anderen Dingen, ob jemand ein erfolgreicher Autor wird oder nicht?
Das ist von einer ganzen Menge Sachen abhängig. Das ist einmal die Schreibe, also der Stil. Das ist natürlich auch der Plot. Das ist die Art und Weise der Figuren. Das ist dann oft auch von Buch zu Buch unterschiedlich. Also ist ja nicht gesagt, dass also jeder Autor, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, also als nächstes wieder ein wunderbares Buch schreibt.
Gibt es irgendwas, was du aus deiner Arbeit heraus dir von Autorinnen und Autoren wünschen würdest?
Was ich mir wünschen würde, dass also wirklich begreifen, wie wichtig eben auch die Überarbeitung ist. Weil das sehe ich bei Self-Publishern, bei manchen Self-Publishern, die also wirklich immer noch glauben, dass Marketing alles ist. Da haben auch die Buchmessen einen verhängnisvollen Einfluss gehabt, weil die angefangen haben, praktisch den Autoren nur Vorträge über Marketing zu bringen. Wenn man sich anschaut, die erfolgreichen Self-Publisher, die haben so gut wie alle mittlerweile ihre Lektoren.
Aber das ist ja das, was auch Self-Publishern immer wieder gesagt wird, dass natürlich 2-3 Leute als Self-Publisher nachher wahnsinnig erfolgreich arbeiten, irre Buchverträge bekommen. Sind das dann aus deiner Beobachtung auch Autorinnen und Autoren, die lektorieren lassen haben?
In der Regel ja.
Also das heißt, an sich arbeiten, die anderen an die Texte lassen, würdest du sagen, es reicht manchmal schon, wenn mal ein Freund oder Bekannter drüber liest, oder ist das die falsche Richtung?
Das hängt natürlich vom Freund und Bekannten ab. Also was sich natürlich gut eignet, sind andere Autoren, wenn die einen guten Blick haben und nicht versuchen, ihr eigenes Buch daraus zu machen. Dann, was sich also auf jeden Fall lohnt, das sind also eben solche Workshops wie von der Bundesakademie. Und wie gesagt, wenn man also das Buch fertig hat, dann sollte man möglichst es anderen geben und darauf hören, was die sagen. Man muss ja nicht alles auch übernehmen, aber man weiß da zumindest, wie es auf Leser wirkt.
Und wer keine Freunde hat, der kann auch Hans-Peter Röntgen fragen. Den findet man im Internet. Und unsere Buchtipps von heute und auch natürlich die Titel der Bücher von Hans-Peter haben wir alle nochmal auf anja-görz.de aufgeschrieben zum Nachlesen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du Zeit hattest.
Herzlichen Dank für das Interview.
Die Schreibenden von Anja Görz.